Deutschlandfunk, Europa heute.
Erst ab Seite 130 widmen sich die Ampelparteien in ihrem Koalitionsvertrag explizit dem Themenblock Europa. Doch was darin notiert ist, könnte, sollte es umgesetzt werden, weitreichende Veränderungen in der Europäischen Union bedeuten. Die Parteien widmen sich in ihrem Papier unter anderem der Rolle der Konferenz zur Zukunft Europas. Die Initiative war im Mai an den Start gegangen als gemeinsames Projekt von Parlament, Kommission und Rat. Ziel war es, neue Leitlinien für die künftige Politik der EU zu erarbeiten. Bis April kommenden Jahres soll das passieren. Im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP heißt es nun dazu, Zitat, die Konferenz zur Zukunft Europas nutzen wir für Reformen, erforderliche Vertragsänderungen unterstützen wir. Die Konferenz sollte in einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen. Zitat Ende. Es geht also weit über reine Leitlinien hinaus. Genauer kann ich darüber jetzt sprechen mit dem Europaabgeordneten Daniel Freund. Er verantwortet für die Grünen die Arbeit zur Zukunftskonferenz. Guten Morgen, Herr Freund.
Guten Morgen.
Dieser Vorstoß, dass die Konferenz zur Zukunft Europas in einen verfassungsgebenden Konvent münden soll, das dürfte ja Musik in den Ohren vieler Europaparlamentarierinnen und Parlamentarier sein. Das Parlament hat schon länger gefordert, dass die Konferenz in eine konstitutionelle Phase übergeführt wird. Der Rat hatte das aber bislang abgelehnt. Wie viel neue Hoffnung schöpfen Sie jetzt also durch diesen Satz im deutschen Koalitionsvertrag?
Es ist natürlich wichtig, dass sich der größte Mitgliedstaat der Europäischen Union, Deutschland, sich klar dazu bekennt, dass wir in der Konferenz zur Zukunft der Europäischen Union nicht nur reden wollen, sondern dass die Vorschläge, die kommen gerade von den Bürgerinnen und Bürgern, auch aus der Zivilgesellschaft, dass man die am Ende auch umsetzt. Und dafür braucht es im Zweifel Vertragsänderungen und das haben wir jetzt zugesichert.
Aber wenn Sie die Beteiligung der BürgerInnen ansprechen, gerade die Bürgerbeteiligung, die wurde ja sehr betont als wesentlicher Bestandteil, die war in den letzten Monaten, man muss glaube ich schon sagen, überschaubar und auch in der breiten Öffentlichkeit hatte die Konferenz jetzt nicht wirklich viel Aufmerksamkeit. Was lässt Sie also glauben, dass ausgerechnet diese Konferenz nun dieser Rahmen für einen verfassungsgebenden Konvent sein könnte? Das wäre ja in der europäischen Geschichte wirklich ein bemerkenswerter Schritt.
Also wir haben ja in den letzten Vertragsänderungsverfahren, die wir gemacht haben in der Europäischen Union, gab es ja überhaupt keine BürgerInnenbeteiligung. Deswegen ist auch das, was wir jetzt machen, wo wir 1000 zufällig geloste BürgerInnen aus ganz Europa beteiligt haben, wo aber auch jeder und jede die Möglichkeit hat, sich online zu beteiligen. Wir haben ja über 10.000 Vorschläge schon bekommen auf der Online-Plattform. So viel Bürgerbeteiligung gab es bisher noch nie. Aber es ist richtig, dass die Aufmerksamkeit für diese Konferenz bisher sich noch einigermaßen im Rahmen hält. Aber ich glaube, das wird sich ändern jetzt, wenn es in die konkrete Debatte dieser Vorschläge geht. Dann wird es ja wirklich interessant für alle zu sehen, was kommt denn da genau. Und dieser Prozess startet jetzt im Dezember und im Januar, wenn die Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal ihre Vorschläge vorlegen.
Lassen Sie uns ein bisschen zurückschauen in die Geschichte, denn solche Prozesse wurden ja schon einmal angestoßen. Vor knapp 20 Jahren, Anfang der 2000er, stand man schon mal kurz davor, einen Verfassungskonvent einzurichten. Dieses Vorhaben, das scheiterte dann aber 2005 an Referenden in den Niederlanden und Frankreich. Anstelle dessen gab es dann die Verträge von Lissabon 2009. Und nun ist ja Frankreich neben Deutschland auch Initiator dieser Zukunftskonferenz gewesen. Emmanuel Macron dürfte mit viel Gegenwind rechnen müssen, wenn ein neuer Vorstoß in dieser Sache unternommen werden sollte. Inwiefern könnte das also auch ein solches Vorhaben aus Ihrer Sicht blockieren?
Also die Schlussfolgerung aus dem, wie es beim letzten Mal gelaufen ist, war, dass wir gesagt haben, wir holen die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an mit ins Boot. Und wir haben uns vor allen Dingen inspiriert an den Verfassungsänderungen, die es in Irland gegeben hat in den letzten Jahren, wo man auch mit Losbürgerversammlungen gearbeitet hat. Die Bürgerinnen und Bürger haben also Vorschläge gemacht und das ist dann am Ende zur Abstimmung vorgelegt worden. Und die Ehe für alle und das Recht auf Abtreibung hat dann jeweils riesige Mehrheiten in Irland bekommen. 2/3 Mehrheiten, die Verfassung wurde geändert, weil man mit diesem neuen Instrument gearbeitet hat. Und genau das wiederholen wir jetzt auf europäischer Ebene und hoffen so eben, dass wir von Anfang an die Bürgerinnen und Bürger, auch die Zivilgesellschaft, natürlich auch die nationalen Abgeordneten mitnehmen und das dann hoffentlich zum Erfolg führen können.
Trotzdem nochmal die Nachfrage. Es braucht ja Länder oder starke Partner, die in so einer Situation dann auch vorangehen. Und gerade Frankreich bzw. Macron steckt dann im französischen Präsidentschaftswahlkampf. Er müsste eigentlich spätestens im Frühjahr entsprechende Ergebnisse liefern zu der Zukunftskonferenz. Es wird dabei ja auch darüber diskutiert, diese Konferenz zu verlängern. Wie sehr glauben Sie, beeinflusst das jetzt die weiteren Entwicklungen?
Also Macron hat die letzte Präsidentschaftswahl ja mit einem sehr starken proeuropäischen Bekenntnis gewonnen. Ich gehe davon aus, dass er das diesmal ähnlich machen wird, einen proeuropäischen Wahlkampf führt. Und ich glaube, das Signal, dass jetzt die deutsche Bundesregierung bereit ist, auf diese Vorschläge, die Macron ja in den letzten Jahren vorgelegt hat, mal wirklich einzugehen, die zu diskutieren und dann teilweise, ne, da wo man sich einigen kann, die eben auch umzusetzen, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Denn wir haben ja mit der vorherigen Bundesregierung im Grunde nie wirklich auf die Vorschläge von Emmanuel Macron geantwortet oder ihnen hingehalten. Deswegen glaube ich, ist das ein gutes Signal. Und wir haben ein Zeitfenster jetzt mit wirklich proeuropäischen Regierungen in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Spanien, da wirklich was auf den Weg zu bringen.
Wenn Sie das Stichwort nennen, proeuropäische Regierungen, es gibt aber auch Regierungen in der EU, die da durchaus kritisch auf so einen ja jetzt in Aussicht gestellten europäischen föderalen Bundesstaat schauen, Polen und Ungarn zum Beispiel zu nennen. Für wie realistisch halten Sie, dass man solche Länder dann eben auch mit überzeugen könnte?
Es muss zumindest diskutiert werden. Es ist ja so, dass ob man nun einen europäischen Bundesstaat will oder ob alles renationalisiert will, diese Thesen stehen irgendwie im Raum, werden aber nicht wirklich diskutiert oder dann vor allen Dingen auch nicht von den Bürgerinnen und Bürgern am Ende abschließend abgestimmt. Und genau das tun wir jetzt in dieser Zukunftskonferenz. Natürlich muss man am Ende ein Reformpaket schnüren, wo alle mit dabei sind. Aber ich bin überzeugt, dass wenn wir ein breites Reformpaket haben, im Zweifel das verbinden mit weiteren Investitionen in Klimaschutz, in Digitalisierung, wo wir ja jetzt mit den Corona-Hilfen quasi einen ersten Schritt machen, das aber zu verstetigen, denn wir wollen ja diesen Kontinent Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent machen, dann glaube ich, ist es möglich, da ein Gesamtpaket zu schnüren, was am Ende die Zustimmung von allen finden kann.
Zum Schluss ganz kurz die Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie sehr stört es Sie, dass Europa in diesem Koalitionsvertrag zumindest explizit erst ab Seite 130 auftaucht?
Ich glaube, das Wichtige ist das, was wirklich drinsteht und nicht in welcher Reihenfolge es im Koalitionsvertrag steht.
Sagt der grüne Europaabgeordnete Daniel Freund über die Pläne der Koalitionsparteien für die Zukunft der Europäischen Union.